Lesung steht in Titus Kapitel 2, Verse 1 bis 10. Du aber rede, wie es der gesunden Lehre angemessen ist. Ältere Männer sollen nüchtern sein, sich würdig benehmen, besonnen sein und gesund im Glauben, in der Liebe und in der Geduld. Ebenso auch ältere Frauen. Sie sollen sich auszeichnen durch ein Leben in Heiligkeit, niemanden verleumden und nicht im Wein verfallen, sondern als gute Lehrmeisterinnen die jungen Frauen dazu anhalten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen, fromm, haushälterisch, tüchtig zu sein und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht in Verruf kommt. Die jüngeren Männer ermahne gleichfalls, besonnen zu sein in allen Dingen. Sei du selbst ihnen ein Vorbild im Tun des Guten und was die Lehre betrifft, ein Beispiel deines unbestechlichen Urteils, von allen geachtet und untadelig in der Verkündigung des gesunden Wortes, so dass dein Gegenspieler beschämt wird und nichts Schlechtes mehr über uns zu sagen weiß. Sklaven sollen ihren Herren in allem untertan sein, sie sollen ihnen in allem gefällig sein, nicht widersprechen und nichts unterschlagen, sondern sich in allem treu bewähren, damit sie für die Lehre Gottes, unseres Retters, in allen Dingen eine Zierde sind.
Lass uns dann beten. Vater, wir danken dir für das Wort. Wir danken dir, dass du zu uns gesprochen hast und dass du heute zu uns sprechen willst. Danke, dass dein Wort gesund ist und uns hilfst, dich bekannt zu machen und dich zu ehren in dieser Welt. Und wir bitten dich, dass dein Wort heute und in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten in unserem Leben Frucht bringt, Frucht trägt. Bitten dich, dass du unsere Zeit jetzt unter deinem Wort und in deinem Wort nutzt, damit unser Leben verändert werden. Und das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Und wir sind in Titus Kapitel 2. Es ist doppelt Titus heute. Titus auf dem Beamer und Titus als Predigtext. Ich werde auch einige Verse, die nicht auf dem Handzettel sind, zitieren. Also wenn ihr so nachfolgen wollt, dann ist es vielleicht sinnvoll, die Bibel offen zu halten. Das ist Seite 918. Muss nicht sein, aber manchen hilft das. Eins, fünf. Erstes Beispiel, wo ich etwas zitiere, was nicht auf dem Blatt ist, ist ein guter Überblick über die Situation, in der Titus sich befindet. Der ist ein junger Mann, der von Paulus beauftragt worden ist, in Kreta Gemeinde weiter aufzubauen. Also 1,5. Ich habe dich auf Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch zu tun ist, zu einem guten Abschluss bringst. Und wir haben in den letzten Wochen, ich war letzte Woche nicht dabei, ihr habt gehört, was das bedeuten würde, was die zwei besondere Aufgaben sind, die Paulus Titus bis jetzt gegeben hat. Erstens, er soll die Gemeinden stärken. Interessanterweise, es ist Gemeinden, nicht nur eine Gemeinde, nicht nur eine Versammlung von Christen, vielleicht war das mehrere Gruppen in Privathäusern, die zusammengekommen sind. Und wie soll er die Gemeinden stärken? Was ist besonders nötig zu dieser Zeit? Er wird sie stärken, indem er Ältesten einsetzt. Also Männer, ältere Männer, die eine gewisse Reife haben im Leben und im Glauben und Männer, die fähig waren, die Gemeinden gewissermaßen zu leiten. Wir wissen nicht ganz genau, wie die Gemeinden geleitet wurden, aber im Grunde gab es diese Ältesten und die hatten diese Aufgabe. Und die Kriterien für diese Ältesten war ein Kriterium über Leben und ein Kriterium über ihre Lehre. Ihr Leben soll untadelig sein und ihre Lehre soll gesund sein. Er soll die Gemeinden stärken, aber auch, und das hörten wir letzte Woche, soll er die Gemeinden schützen. Das ist die andere Seite der Medaille. Es gibt Menschen, deren Leben tadelig war und deren Lehre ungesund war. Und vor denen musste Titus die Gemeinden schützen. So zum Beispiel Vers 11, Kapitel 1. Diesen Leuten muss man einen Maulkorb anlegen, denn sie bringen ganze Familien von Glauben ab, indem sie verwerfliche Dinge lehren, die niemals gelehrt werden dürften. Und das einzig und allein in der Absicht, sich zu bereichern. Also im Kapitel 1 ist Leiterschaft in der Gemeinde von großer Bedeutung. Ob die Leiterschaft treu oder untreu ist, und ob es gesund oder ungesund ist in der Auswirkung auf Gottes Volk. Heute nehmen wir einen Schritt zurück von diesem Thema Leiterschaft. Es geht nicht mehr um den Dienst von Titus an Anleiter, an anderen Leitern, sondern um den Dienst von Titus an allen in der Gemeinde. Wir können vielleicht sagen, dass der Fokus wechselt von den Leitern zu den Laien. Und ich meine da die Laien nicht im theologischen Sinn, das wäre Laien im theologischen Sinn, die nicht Priester sind, aber im Neuen Testament sind wir alle Priester. Aber ich meine Laie im abgeleiteten Sinne von jemand, der nicht Fachmann ist. Und ich meine damit nicht Fachmann für Leitung, sondern normale Gemeindemitglieder. Und ich möchte die Anweisungen von Paulus an Titus in zwei Sätzen zusammenfassen und erläutern. Und dann zum Schluss werde ich auf zwei Punkte hinweisen, die wir wahrscheinlich unterwegs bemerkt haben. Aber das sind Punkte, die nicht ausdrücklich gesagt werden, sondern die sozusagen unter der Oberfläche liegen oder zwischen den Zeilen zu lesen sind. Das zum Schluss. Also, erster Punkt, erste Anweisung sozusagen, rede, was der gesunden Lehre entspricht. Oder in dieser Übersetzung, Vers 1, rede, wie es der gesunden Lehre angemessen ist. Bei dieser Bibel, die wir in den Händen haben, ist es ein bisschen, das ist die neue Genfer Übersetzung, ich finde, das ist ein bisschen überinterpretiert. Es heißt, du aber unterweise die Gläubigen so. Im Griechischen ist es nur Rede, also nicht unterweise. Und das ist wichtig, denn es gibt Gruppen, die jetzt aufgelistet werden, die er direkt unterweisen soll. Aber es gibt auch Gruppen, die er auf keinen Fall selbst direkt lehren soll. Und deswegen habe ich zwei Untertitel zu diesem Punkt. Rede über bestimmten Menschengruppen und rede zu bestimmten Menschengruppen. Ich hoffe, ihr werdet sehen, was ich damit meine. Rede über. Für die ersten drei Gruppen gibt es eine klare Anweisung an Titus. Rede in Vers 1, aber dann gibt es keine weitere Anweisungen bis Vers 6. Es gibt nur im ursprünglichen Text Infinitiv. Also, es heißt im Grunde, rede, wie es der gesunden Lehre angemessen ist. Und eigentlich sind die nächsten Sätze nicht richtige Sätze. Ältere Männer nüchtern sein, ältere Frauen ausgezeichnet sein, junge Frauen, und also es ist nicht direkt eine Anweisung. Er soll dafür sorgen, dass das passiert, dass ältere Männer nüchtern sein. Das soll sein Ziel sein. Aber er kann das nicht unbedingt direkt tun. Vers 2 als Ganze. Ältere Männer sollen nüchtern sein, sich würdig benehmen, besonnen sein und gesund im Glauben, in der Liebe und in der Geduld. Sorry, ich hatte vergessen zu sagen, es gibt einen wichtigen Punkt, wo ich auf einen Vers in 1. Timotheus 5 hinweisen will, weil ich glaube, hier ist der Clou, warum er nicht direkt diesen Menschen unterweisen soll. 1. Timotheus 5,1. Wenn du einen Älteren auch zu einem jüngeren Pastor geschrieben, ja, der bestimmt jüngere wäre als diese älteren Männer. Wenn du einen älteren Mann ermahnen musst, dann fahre ihn nicht heftig an, sondern rede so mit ihm, als wäre er dein Vater. Jüngere Männer aber könnt ihr wie Brüder ermahnen und so weiter. Ich denke, es war nicht angebracht in der Kultur, dass Titus als junger Mann die Männer zu sozusagen autoritär oder zu direkt anredet und unterrichtet und wie heißt das Wort, unterweist. Deswegen, und ich komme zurück zu diesem Punkt, soll er dafür sorgen, dass die älteren Männer und die älteren Frauen so sein sollen. Ich komme zurück zu diesem Punkt. Ich möchte auf diesem Wort besonnen etwas sagen, weil das Wort besonnen kommt dreimal vor und es gibt ein verwandtes Wort auch einmal. Wir haben es schon mal gehabt, eigentlich in Kapitel 1, Vers 8. Vielmehr soll er, der Älteste, gastfreundlich sein, das Gute lieben, sich verantwortungsbewusst und gerecht verhalten, sich in allem von der Ehrfurcht vor Gott leiten lassen und sich durch Selbstdisziplin auszeichnen. Und das Wort ist da gerecht verhalten übersetzt. In unserem Kapitel kommt es, wie gesagt, viermal vor. Und hinter diesem Wort ist die Idee von dem, was im Kopf abspielt. Also besonnen bedeutet vom Verstand geleitet vielleicht. Ein besonnener Mensch lässt sein Verhalten und Handeln vom Verstand ableiten. Er denkt klar nach der heilsamen Lehre. Sein Leben wird dadurch geprägt und was er lehrt auch. Man könnte vielleicht hier das Bild eines Orchesters verwenden. Wie ich das verstehe, wird alles vom Dirigent bestimmt. Er gibt den Ton, er bestimmt den Stil, die Art und Weise und so weiter. Man könnte vielleicht sagen, es ist der Kopf, der alles steuert. Aber ich habe auch inzwischen gehört, dass es Dirigenten gibt, die auch sehr diktatorisch sein. Und vielleicht haben manche von euch nicht so gute Erfahrungen mit Dirigenten. Und wenn das der Fall ist, wenn du vorbelastet bist, denk vielleicht einfach am Auto. Wichtig ist, wer am Steuer sitzt. Und in unserem Glaubensleben soll der Verstand am Steuer sitzen, soll der Verstand dirigieren. Ein Verstand, der von der heilsamen Lehre geformt und geprägt ist. Und deswegen betont Paulus so stark die gesunde, heilsame Lehre. Denn es ist die Lehre, die uns in der Lage setzt, die uns befähigt, den Glauben zu verstehen und auszuleben. Also eine gesunde Gemeinde braucht ältere Männer, die nach diesem Muster leben. Nüchtern, sich würdig benehmen, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe und in der Geduld. Dann gibt es die ältere Frauen. Heute würden wir etwas höflicher von Frauen reiferen Alters sprechen wahrscheinlich. Bei diesen soll es auch bemerkbar sein, dass sie über die Jahre mit Gott gewandert haben. Sie sollen sich verhalten, wie es sich für Heilige ziemt. Das ist die buchstäbliche Übersetzung, wo es heißt, Auszeichnung durch ein Leben in Heiligkeit. Man könnte es auch sagen, sie sollen so leben, wie es sich für das Heiligtum ziemt. Er spricht vom Verhalten, das im Tempel angebracht wäre. Man sollte es also an diese älteren Frauen merken, dass sie ihr Leben, ihr ganzes Leben in der Gegenwart Gottes gelebt haben. Und das spürt man schon bei manchen Menschen. Und das ist, was er meint mit Auszeichnung durch ein Leben in Heiligkeit. Nun, heute gibt es nicht viele ältere Frauen unter uns. Vielleicht würden keine sich gerne diesen Bezeichnung annehmen. Und die Frage ist, was sollen wir dann von dem lernen? Ich denke, wir sollten sagen, jüngere Frauen sollten das zu ihrem Ziel machen, dass solche Worte eines Tages über euch fallen könnten, dass sie ein Leben in Heiligkeit führen, dass sie niemand verleumden und nicht dem Wein verfallen, sondern als gute Lehrmeisterin, dann geht es weiter. Wir kommen bald dazu. Denn wenn die jüngeren Frauen das als Ziel setzen und zu diesem Punkt kommen, wo sie eine gewisse Reife im Glauben und im Leben haben, dann werdet ihr eine besondere Verantwortung haben. Und das ist eine Verantwortung, die keinen Mann ausüben kann. Das ist die Verantwortung, die in Vers 5 beschrieben, 4 und 5 beschrieben wird. Sondern als gute Lehrmeisterinnen die jungen Frauen dazu anhalten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen, fromm, haushälterisch, tüchtig zu sein und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht in Verruf kommt. Also bis ihr zu einem Punkt kommt, wo ihr in der Lage seid, so zu machen, ist es natürlich nicht so leicht, in einer Gemeinde zu sein, wo dieser natürliche Prozess ältere Frau zu junge Frau nicht möglich ist. Ich kann nur sagen, nur raten, wenn es möglich ist, such mal eine Mentorin aus. Wenn nötig, von ähnlichem Alter, wenn nötig, wenn möglich, von einem etwas älteren Alter. Wenn wir zu den Einzelheiten kommen, gibt es die Frage, was ist hier allgemein und was ist spezifisch? Ich möchte das veranschaulichen mit einem Bild, was einige schon von mir gehört haben. Stellt es euch vor, ein Mann steigt früh ins Auto ein und wird von seiner Ehefrau mit den Worten verabschiedet, fahr vorsichtig. Was lernen wir? Wir lernen, was seine Frau ihn liebt und dass sie will, dass er heil zurückkehrt. Eine andere Frau sagt, als der Mann losfährt, fahr links. Was lernen wir dann? Nur, wir lernen, dass sie leben in Großbritannien oder in einem Land des Commonwealths oder Japan, wo man eben links fährt. Oder aber, sie sind in Deutschland und sie hat ihren Mann nicht so lieb. Was ich damit zeigen will, ist, es gibt eine Aufforderung, die allgemein ist, fahr vorsichtig, ist immer passend. Es gibt eine andere Aufforderung, die spezifisch ist, nur für eine bestimmte Situation, wenn man in einem Land ist, wo die Verrückten auf der linken Seite fahren. Und so kommt es in diesem Schnitt zu einigen Punkten, wo man fragen muss, was ist allgemein und was ist spezifisch. Zum Beispiel in Vers 3, wo das hier heißt, nicht dem Wein verfallen, ist es ein sehr starker Ausdruck, nicht von viel Wein versklavt. Aber wie viele ältere Frauen kennt ihr, die vom Wein versklavt sind? Okay, es gibt's, aber es ist vielleicht nicht ganz so häufig, dass man das die Frauen in der Gemeinde besonders ermutigen würde, nicht vom Wein versklavt zu werden. Ich denke, da ist es spezifisch, weil es musste ein bestimmtes Problem gegeben haben in der Gemeinde, wo das der Fall war. Dann gibt es bei den jüngeren Frauen auch Beispiele, vielleicht habt ihr das schon bemerkt, wo wir uns die Frage stellen müssen, ist das ein Fall von fahre vorsichtig oder ein Fall von fahre links? Zum Beispiel, Paulus geht davon aus, dass alle Frauen, die in einem ehetauglichen Alter gekommen sind, geheiratet sind und sich der Familie gewidmet haben. Diese Voraussetzung gibt es bei uns leider nicht. Wenn Titus in Leipzig in 2060 wäre, dann hätte Paulus zwei weitere Gruppen ansprechen müssen. Also Männer, die noch nicht verheiratet sind, und Frauen, die noch nicht verheiratet sind. Und ihr könnt über Abendbrot darüber besprechen, was hätte er dann wahrscheinlich den Gruppen gesagt. Und ich bin nicht sicher, ob ich zu dieser Gruppe gehöre oder zu den älteren Männern. Irgendwo dazwischen. Auch wenn wir nur an verheiratete Frauen denken, gibt es diese Frage, fahr vorsichtig oder fahr links. Was ist mit haushälterisch gemeint? Im Lutherdeutsch war das häuslich. Bedeutet das, dass eine Frau nicht außerhalb des Haushalts erwerbstätig sein soll? Damals war das nicht möglich. Oder ganz wenig möglich. Von daher könnte man denken, das ist eher hier spezifisch. Eine Frage der Prioritäten. Das griechische Wort hinter häuslich ist nicht so leicht mit einem Wort zu übersetzen. In der Schlachterübersetzung gibt es eine Fußnote, die uns hilft. Das heißt, dass sie gewissenhaft und treu um die Angelegenheiten des Haushaltes und der Familie kümmern. Und ich denke, das Wichtigste ist, geht hier um Prioritäten setzen und nicht um ein Verbot von erwerbstätiger Arbeit. Und das ist, dass auch wenn die Frauen damals nicht gearbeitet haben, war das möglich, dass sie ihren Haushalt, ihre Familie vernachlässigt hätten. Und ich denke, das ist vielleicht der Hauptpunkt. Man soll die Verantwortung für Familien nicht unterschätzen oder vernachlässigen. Insofern gibt es meines Erachtens ein Prinzip, das bleibende Gültigkeit hat, diese Priorität setzen, wenn man in dieser Situation ist, und dann eine Anwendung dieses Prinzips, die wohl für die damalige Kultur passend war. Ah ja, und ihr wartet darauf, dass ich etwas dazu sagen, über diese Frage, ihren Männern unterzuordnen. In welche Kategorie wäre das? Fahre links, allgemein, für alle, oder fahr links ist spezifisch, fahr vorsichtig ist es eine allgemeine Anweisung für alle. Und von diesem Kapitel allein ist es nicht möglich, diese Frage zu antworten. Wenn wir nur dieses Kapitel hätten, können wir nicht sicher sein, ob das allgemein oder spezifisch ist. Deswegen werde ich nicht weiter darüber reden. Ihr könnt das nachschlagen in anderen Teilen des Neuen Testamentes, zum Beispiel Epheser 5. Stattdessen will ich mich auf das begrenzen, was schon klar ist und vielleicht die Hauptsache ist. Was ist der Grund, warum die jungen Frauen in allen diesen Aspekten sich benehmen sollten, damit das Wort Gottes nicht in Verruf kommt? Damals wäre es der Fall gewesen, wenn eine Frau ihrem Mann nicht unterordnet, dann, wenn das eine christliche Frau wäre, wäre das Wort Gottes in Verruf gekommen. Und das ist Hauptpunkt hier, finde ich. Also, ich habe nicht alle Einzelheiten, bin auf alle Einzelheiten eingegangen, aber im Grunde, das ist unter Rede über. Er sollte dafür sorgen, irgendwie, dass die älteren Männer, die älteren Frauen, dass die jungen Frauen in diesen Richtungen sich entwickeln. Und man fragt sich, wie soll das passieren, wenn er die nicht direkt unterweisen darf oder kann oder soll, wenn es nicht angemessen ist. Ich denke, das ist hier sehr passend, was Larry gelesen hat von Epheser 4. Und im Grunde, dass wir als Leib Christi sind, das heißt, mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er, das Leib Christi, zusammengehalten und gestützt. Jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Ich denke, jeder von uns hat Verantwortungen, dafür zu sorgen, dass in der Gemeinde diese Entwicklungen da sind. Dass Männer und Frauen sich in diesen Richtungen entwickeln, zu solchen Menschen entwickeln. Und wir haben alle unterschiedliche Aufgaben in diesem Bereich, in diesem Zielsetzung. Aber wenn alles gesund läuft in der Gemeinde, wenn die Lehre gesund ist und wenn das Miteinander gesund ist, wird vieles davon sehr automatisch sein, wie mit einem Körper. Wenn es gut funktioniert, dann man muss nicht unbedingt denken, wie kriegen wir das hin, aber es kommt von sich, wenn alle ihren Teil spielen. Also, Team Effort, Teamarbeit. Dann kommen wir zur Rede zur ersten Gruppe, wo Titus selbst aufgefordert wird, etwas zu tun. Vers 6, die jüngeren Männer ermahne. Und das ist das erste Befehl nach erster Satz, du aber rede. Hier hören wir, was aus seinem Mund kommen soll. Nochmal soll er dafür sorgen, also ich lese das vor, die jüngeren Männer ermahne gleichfalls, besonnen zu sein in allen Dingen. Das Besonnen, das schon mal vorkam, ist jetzt verstärkt durch das in allen Dingen. Vielleicht ist es so, dass bei den jüngeren Männern ist der Verstand noch nicht so entwickelt, dass er alleine am Steuer setzen kann. Deswegen in allen Dingen brauchen sie vielleicht ein bisschen Hilfe, damit sie in diese Besonnenheit entwickeln. Vielleicht könnte man auch an einen anderen Vers von Brief an Timotheus 2:22 denken. Lass dich nicht von den Leidenschaften fortreißen, die besonders junge Menschen in Gefahr bringen, heißt es da. Also, junge Männer sind diejenigen, die vielleicht noch nicht vollkommen von Kopf dirigiert werden, sondern viel von anderen Trieben gesteuert werden. Mit dieser Gruppe, zu der Titus vom Alter her selbst gehörte, hat er mehr zu tun als nur reden. Sei du selbst ihnen ein Vorbild im Tun des Guten und, was die Lehre betrifft, ein Beispiel deines unbestechlichen Urteils von allen geachtet. Nichtchristen gegenüber gilt ein konsequentes christliches Leben als Zeugnis und den Christen gegenüber gilt es als Vorbild, denn Taten sprechen lauter als Worte. Oder vielleicht soll man sagen, man braucht die Taten, die die Worte mit Leben füllen und die Worte konkret sehen lassen. Und vielleicht sollen wir nicht unterschätzen, wie früh in unserem Leben als Christen wir sowas werden. Vom ersten Tag an, eigentlich sind wir als Christen Zeugnisse für Jesus Christus, von Jesus Christus. Wir beten, dass es sofort nicht möglich ist, etwas von Jesus Christus in uns zu sehen. Und wir werden Vorbilder, sobald jüngere Christen anwesend sind. So wenn du eine Woche alt als Christ bist und jemand da ist, der einen Tag alt ist, bist du schon aufgerufen, Vorbild zu sein für den neuen Christ sozusagen. Natürlich gilt das besonders für Leiter, dass wir Vorbilder sein sollen. Aber das gilt auch für alle Christen, nicht nur für Menschen wie Titus. Vielleicht könnte man meinen, dass Titus selbst einer ist, der hier aufgelistet wird. Man könnte sagen, der ist eine der Gruppen, für die er verantwortlich ist. Oder man könnte sagen, er ist einfach aufgefordert, das zu tun für die anderen. Aber jetzt kommen wir zur letzten Gruppe in der Liste, die Sklaven. Vers 9. Und man könnte eine ganze Predigt zum Thema Sklaverei in der Bibel abhalten. Ist die Bibel dafür oder dagegen? Ist Paulus dafür oder dagegen? Oder einfach desinteressiert oder was? Ich denke, es genügt zu sagen, anders als die Sklaverei, die wir kennen oder die wir im Kopf haben, das ist die Sklaverei, die im 19. Jahrhundert abgeschafft wurde, war diese Sklaverei völlig anders. Viele waren eher Diener in einem Haushalt. Natürlich mit einer eingeschränkten Freiheit, aber nicht mit ihrer Freiheit völlig weggenommen. Aber das Prinzip, das Paulus hier nochmal betont, ist ein Prinzip, das für alle Christen gilt. Egal aus welcher gesellschaftlichen Schicht, egal wie viel oder wie wenig Freiheit wir haben, es ist das Prinzip, das wir eigentlich von der Werbung kennen. In der Werbung wird ein Produkt so anziehend präsentiert, dass man es unbedingt erwerben will oder man unbedingt mehr Infos darüber haben will. So soll es sein mit unserem Leben. Es soll eine lebendige Reklame sein für das Evangelium. Nicht nur, damit nichts Negatives über uns gesagt werden kann, sondern auch, damit die positive Auswirkung des Evangeliums sichtbar wird. Und ich würde vorschlagen, dass in diesem Bereich Sklaven, wenn wir meinen, okay, keiner von uns ist Sklave, deswegen hat keine spezifische Bedeutung, wir könnten vielleicht das anwenden auf unser Leben an der Arbeit. Also Mitarbeiter in Firmen und so weiter sollen ihren Herrn in allen untertan sein. Sie sollen in ihnen in allem gefällig sein, nicht widersprechen und nichts unterschlagen, sondern sich in allem treu bewahren. Und hier der Zweck dafür, warum? Damit sie für die Lehre Gottes, unseres Retters, in allen Dingen eine Zierde sind. Wo das in Neue Genfer heißt, alles, was sie tun, soll eine Empfehlung für die Lehre sein, die von Gott, unserem Retter, kommt. Und das ist die Hauptsache. Und wir könnten das mit dieser nächsten Überschrift zusammenfassen. Lebe, wie es der gesunden Lehre entspricht. Keine Sorge, ich werde nicht eine halbe Stunde über diesen Punkt sprechen, weil ich habe schon über diesen Punkt gesprochen. Das ist die Zusammenfassung. Titus soll ein Vorbild sein, besonders den jungen Männern gegenüber. Er soll leben, wie es der gesunden Lehre entspricht, wie wir in Vers 7 gelesen haben. Sei du selbst ihnen ein Vorbild, im Tun des Guten und was die Lehre betrifft, ein Beispiel. Er soll jemand sein, ein Prediger sein, der Wein predigt und Wein trinkt. Beziehungsweise, wenn ihr das lieber habt, ein Prediger, der Wasser predigt und Wasser trinkt. Aber auf jeden Fall nicht diese heuchlerische Mischung. Ist das richtig, die Redewendung auf Deutsch? Wein predigen und Wasser trinken? Oder umgekehrt, aber ihr wisst, was ich meine. Gut, es war einige blanke Gesichter. Ich dachte, vielleicht habe ich das Idiom falsch gesagt. Also zum Schluss hatte ich gesagt, ich wollte auf zwei Punkte hinweisen, die er nicht ausdrücklich sagt, aber die eher so unter der Oberfläche da sind, zwischen den Zeilen. Ich nenne diese Selbstverständlichkeiten. Behauptungen, die so klar sind, dass er sie nicht ausdrücklich erwähnt, aber die wir vielleicht ausdrücklich wahrnehmen sollen. Und da habe ich das ein bisschen ergänzt, seitdem das gemacht wurde. Gibt's noch eine Zeile oder noch ein? Ist Titus noch mit uns? Ich glaube, es gibt die Selbstverständlichkeiten. A, die Gemeinde als Miteinander und Füreinander. Und das habe ich ein bisschen ergänzt. Er geht davon aus, dass die Gemeinde bunt ist und emsig ist, sagen wir. Die Gemeinde als buntes Miteinander und emsiges Füreinander. Er erwartet, dass in einer Gemeinde viele unterschiedliche Altersgruppen und Typen sind. Ich denke nicht, dass Paulus viel von monochromen Gemeinden gehalten hätte. Es ist manchmal unvermeidlich, es soll nicht das Ziel sein. In den ersten Jahren von LEC waren hauptsächlich Menschen unter 30. Und wir haben darunter gelitten. Wir haben dafür gebetet, dass Gott reifere, weisere Menschen zu uns schickt. Es war nicht ideal. Ich habe auch bemerkt, im Englischen haben wir das Wort Chaplaincy für einen Pfarrer an einem Krankenhaus oder für eine bestimmte Zielgruppe. Jugend, Krankenhaus, Pflegeheim oder Studenten. Und wir nennen das Chaplaincy, weil in einer Universität ist er der Chaplain, der Kaplan für diese bestimmte Gruppe. Und wir nennen das nicht Church. Und das finde ich eine Schwäche in der deutschen Handhaben, dass er das Studentengemeinde nennt. Weil ich würde sagen, eine Gemeinde, die nur aus Studenten besteht, ist keine echte Gemeinde. Das ist eher so eine Gruppe, die für bestimmte Zwecke zusammenkommt. Eine Gemeinde soll allumfassend sein. Ich bin auch nicht für Jugendkirchen und Jugendgemeinden, die nur für junge Menschen sind. Natürlich müssen wir versuchen, Menschen zu erreichen mit dem Evangelium in einem angemessenen Art und Weise. Aber das ist in der Evangelisation. Und wir laden die dann ein, zu einer Gemeinde zu kommen, wo alle Altersgruppen da sind, wo alle Menschen unterschiedlicher Couleur sind. Und so soll es sein. Ein buntes Miteinander und ein einziges Füreinander. Da habe ich nicht Zeit, mehr darüber zu sagen, aber ich habe in den letzten zwei englischen Gottesdiensten abends und vormittags ein bisschen darüber gesprochen, wie das ist in der Gemeinde, was wir füreinander tun sollen, wie wir einander dienen sollten. Und dann, letzter Punkt, Lehre und Leben im Einklang. Das hatten wir schon in Kapitel 1, nochmal nicht direkt gesagt, aber ganz klar. Es waren Irrlehrer, deren Leben nicht im Einklang war mit der Lehre von Jesus Christus. Er sollte Ältesten einsetzen, deren Leben im Einklang mit der Lehre sein sollte. Und hier haben wir zwei Beispiele, wo das nicht der Fall wäre, also sozusagen die negative Seite, 5b, damit das Wort Gottes nicht in Verruf kommt. Also das Wort Gottes kommt in Verruf, wenn Christen nicht leben, was sie lehren. Und am Ende von Vers 8, sodass dein Gegenspieler beschämt wird und nichts Schlechtes mehr über uns zu sagen weiß. Nochmal kommt das Evangelium in Verruf. Und dann gibt's am Ende dieses positive Ausdruck, damit sie für die Lehre Gottes, unseres Retters, in allen Dingen eine Zierde sind. Etwas abmutiges Ausdruck, glaube ich, aber ich glaube, wir wissen, was damit gemeint ist. Und ich denke, dieser letzte Satz könnte vielleicht die Überschrift für dieses Kapitel sein oder sogar eine Überschrift für das ganze Buch oder den ganzen Brief. Dass die Lehre Gottes eine Zierde sei. Dass Menschen merken sollten, wie gut die Lehre ist, die wir vertreten, weil sie sehen, wie gut das Leben ist, die wir führen. Das soll ein Vorbild sein für andere Christen, ein Zeugnis sein für Nichtchristen. Es war über einige Jahre der Fall, dass der Rektor, der Headmaster in der International School, der selbst nicht Christ war, sehr gerne Christen angestellt hatte. Hatte mir erzählt und wir hatten profitiert als Gemeinde, weil er merkte, die machen eine gute Arbeit. Also das ist sozusagen ein Beispiel für diesen positiven Effekt, den wir wünschen. Dass wir Menschen sind, die die gute Lehre zieren. Macht also das Evangelium anziehend. Und ich bete kurz. Ja, Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst als Gemeinde von Sonntag um 4 vom deutschen Gottesdienst, aber auch von Gemeinde LEC als Ganzes, dass wir eine Familie sind, die die gute Lehre ziert. Und wir bitten dich, Herr, dass durch unser Miteinander, durch unser Leben in der Welt, durch unser Kontakt mit anderen, die dich noch nicht kennen, dass das Evangelium anziehend wirkt und dass du uns hilfst, eine gute Reklame für dich zu sein. Und das bitten wir in Jesu Namen. Amen.